Hallo, hallo.
Hallo, Herr Sänger.
Ich muss hier Corona-konform außenrum bitten. Aber
Inshallah, würde Bodo Ramelow sagen.
Ach, so. Also das sind dieselben Rennfahrersitze wie beim letzten Jahr, ja?
Ja, sie lassen sich ja, manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? So. Aber wenn man sich einmal eingerichtet hat, dann geht's. Dienstag, der 25. August und damit herzlich willkommen hier im Livestream auf mdr.de und damit natürlich auch herzlich willkommen zum fünften Sommerinterview hier bei MDR Thüringen in diesem Jahr. Wenn Sie uns an dieser Stelle bei Facebook zuschauen, dann darf ich Sie auch heute wieder einladen, das folgende Gespräch zu kommentieren. 23,4%, das war das Ergebnis der AfD bei der Landtagswahl hier in Thüringen im Oktober 2019. Und damals wie heute steht ein Mann an der Landes- und Fraktionsspitze, der deutschlandweit polarisiert und immer wieder für Diskussionen sorgt. Bei mir ist der Landes- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Björn Höcke. Hallo.
Hallo, Herr Sänger.
Herr Höcke, ein Führungsamt in einer Partei zu übernehmen, ist das eine Frage des Mutes oder der Verantwortung?
Wenn man sich politisch einsetzen will im Land, dann muss man letztlich auch den Schritt machen, Parteimitglied zu werden. Ne? Wir sind eine parlamentarische Demokratie. Die Parteien sind maßgeblich an der politischen Willensbildung beteiligt. Sie haben zu viel Macht im Staat. Ja, das ist ein Problem und da müssen wir ran. Ich glaube, das empfinden auch viele Leute so. Aber letztlich gehört es dazu, dann auch Parteimitglied zu werden. Und wenn man was erreichen will, muss man eben auch gucken, dass man eine Führungsposition erlangt. So ist das ja.
Sie haben vor einem Jahr erklärt, ich werde mich mit großer Leidenschaft der Neuwahl des Bundesvorstandes hingeben. Das klang für viele damals wie eine Ankündigung. Tatsächlich haben Sie allerdings bis heute dann für kein einziges Amt außerhalb Thüringens kandidiert. Hat Sie dann der Mut verlassen oder reicht dann die Verantwortung nicht so weit, dass Sie sich für den Bundesvorstand aufstellen lassen?
Nein, ich habe damals, und das ist missverstanden worden, ja nicht gesagt, dass ich für den Bundesvorstand kandidiere. Ich habe ja immer wieder in den letzten Jahren auch betont, dass ich sehr glücklich bin in Thüringen. Ich bin auch sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir sind 2014 mit 10,6% in den Landtag gekommen, nach einem Jahr bestehen, haben das Ergebnis jetzt letztes Jahr über verdoppeln können auf 23,4%. Immer wieder kommen aus Thüringen für die Gesamtpartei Impulse. Das Rentenpapier haben wir hier verfasst und zur Debatte gestellt. Vor kurzem das Corona-Exit-Papier, auch etwas, wo wir ganz vorne mit dabei waren in der AfD. Also immer wieder sind wir inhaltlich auch gut unterwegs für die Gesamtpartei. Darauf bin ich stolz. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass stabile Landesverbände und gut arbeitende Landtagsfraktionen für die Gesamtpartei wichtig sind. Also wir leisten unseren Dienst für die Gesamtpartei auch in und aus Thüringen heraus.
Ich frage das, weil Sie ja de facto der einzige namhafte AfD-Akteur sind, aktuell der in Erscheinung tritt, der auf Bundesebene eben kein Amt begleitet. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass Ihre Anhänger auch auf Ihren Einfluss setzen, den Sie ja zum Beispiel im Bundesvorstand besser auch ausüben könnten. Warum entziehen Sie sich der Verantwortung Ihren Anhängern gegenüber?
Nein, nochmal, ich habe ja eine Stimme in der Partei. Und wir haben ja damals, was heißt damals, so lange ist es noch nicht her, den Flügel aufgelöst, der ja eine gute Geschichte hatte für die Partei. Er hat die Partei als Alternative erhalten im Machtkampf mit Lucke in den frühen Jahren. Und der Geist des Flügels, das heißt auch gerade der Geist des solidarischen Patriotismus, wie hier in Thüringen auch gepflegt wird in der AfD, das ist etwas, was weiterhin wichtig ist für die Partei. Und ich stehe dafür, ich stehe für diese Inhalte, die dann auch Einfluss in das Rentenpapier gefunden haben. Und ich brauche auch nicht Bundesvorstand sein, um meiner Stimme Gewicht zu verleihen. Das ist der kleine Vorteil, den ich vielleicht habe. Ja.
Also um das nochmal zusammenzufassen, Sie sagen, Sie machen natürlich gern Politik aus und für Thüringen, weil Sie hier mittlerweile zu Hause sind. Politik für Thüringen könnten Sie natürlich auch machen, indem Sie beispielsweise mit einem Mandat im Bundestag sitzen. Kandidieren Sie 2021 für den Bundestag?
Also, ich fühle mich hier sehr, sehr gut und ich bin sehr zufrieden mit unserer Arbeit. 2021, ja, ich weiß nicht, wie das Land 2021 aussieht. Wir sind im schwierigen Fahrwasser unterwegs als Thüringen und als Deutschland. Mein Parteifreund Alexander Gauland hat mal gesagt, 7 Tage sind in der Politik schon eine Ewigkeit. Und ich wäre kein Politiker, wenn ich mir das natürlich nicht offen halten würde.
Also Sie schließen es nicht aus, 2021 für den Bundestag zu kandidieren?
Ausschließen tue ich das nicht.
Es gibt ein Ereignis in diesem Jahr, über das müssen und wollen wir natürlich an dieser Stelle auch sprechen. Das war der 5. Februar und die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Ihre Fraktion hat damals im 3. Wahlgang nicht mehr den eigenen AfD-Kandidaten Kindervater, sondern Kemmerich gewählt. Erklären Sie mir bitte, Herr Höcke, bis heute ist mir das noch nicht so klar geworden. Warum haben Sie damals Ihren eigenen Kandidaten überhaupt noch mal ins Rennen geschickt, wenn klar war, dass Sie dann den FDP-Mann wählen?
Nochmal, es ging uns darum, dass wir eine bürgerliche Alternative für Thüringen eventuell hätten durchsetzen können. Und jetzt ist das Wahlprozedere in Thüringen ist da so, wie es ist. Es ist ja immer wieder zu Diskussionen gekommen, 2009, 2014, 2019, bezüglich dieses fast schon legendären dritten Wahlgangs, muss ich sagen.
Ganz kurz, nur weil Sie das gerade gesagt haben. Ja. Die anderen Parteien sehen das natürlich nicht als bürgerliches Bündnis. Also weder die FDP noch die CDU hätten da die Option zu einem bürgerlichen Bündnis gesehen.
Na gut, das liegt daran, dass die FDP und die CDU sich schon sehr stark an den linken Mainstream angeglichen haben. Das ist ja gerade ein Problem, das die CDU beschäftigt. Sie hat ihr Wertefundament vollständig verlassen und versucht nur noch dem Zeitgeist hinterherzulaufen. Aber das wird für die CDU in die Hose gehen, das kann ich Ihnen prognostizieren. Die CDU wird den Weg der italienischen Christdemokratie gehen. Es ist der Weg in die politische Bedeutungslosigkeit, wenn sie sich nicht besinnt und wieder eine wertkonservative Partei wird.
Warum haben Sie den Herrn Kindervater dann nicht zurückgezogen? Dann wäre ja die Option genauso da gewesen, aber man hätte dann nicht dieses Geschmäckle gehabt, dass es möglicherweise eine Finte ist.
Also Geschmäckle, es war eine demokratische Wahl und daran zweifelt doch keiner, die vollkommen formal korrekt abgelaufen ist. Jedenfalls habe ich da niemals eine Kritik dran gehört. Und Taktik gehört eben auch zur Politik dazu. Und wir hatten die Möglichkeit, den Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu machen. Das haben wir gemacht. Wir bedauern es, dass er die Verantwortung zunächst angenommen hat und dann doch wieder abgegeben hat.
Sie sagen in vielen Gesprächen, dass Sie Wert eben auf charakterlich saubere Züge legen. Sie verurteilen, das ist auch gut zu verfolgen, moralische Verwerfung anderer. So eine Strategie wie die, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, vielleicht auch so eine Finte, Verwirrspiel oder auch Trickserei, es ist ja ganz egal, wie man es nennen mag an diesem 5. Februar. Halten Sie das vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Ansprüche an sich selbst für moralisch in Ordnung?
Ich weiß nicht, aber das ist nochmal, das ist ja nicht das Kernproblem dieser fast schon historischen Ministerpräsidentenwahlen Anfang dieses Jahres in Thüringen. Das Kernproblem ist doch, dass die Gottkanzlerin Angela Merkel diese Wahlen zurück abgewickelt hat, beziehungsweise zurück hat abwickeln aber lassen. So das ist das gekommen, Kern, das ist das, ja, also mit ich mein, Verlaub, also ich, lieber ich hab, Herr Sänger, ja. Es kann doch nicht sein, dass eine parlamentarische Mehrheit, die vom Souverän gewählt worden ist, mit dem Auftrag auch den Ministerpräsidenten zu wählen, in einem formal korrekten Wahlgang einen Ministerpräsidenten wählt und dann die Kanzlerin aus Südafrika anruft und sagt, diese Wahl muss rückgängig gemacht werden.
Es geht ja um den Vorgang.
Diese Dame hat der Demokratie schweren Schaden
dass man den Herrn Kemmerich aufs Podium gelockt hat. Ne? Und das ist natürlich so eine Formulierung, die wahrscheinlich bei vielen draußen, locken, ist das wirklich ein Stilmittel in der Politik? Ne? Das ist halt die große Frage.
Ja, also ich sag mal so, es gab ja im Vorfeld dieser Wahlen auch Gespräche. Ich muss jetzt nicht in Details gehen. Es gab auch durchaus den Wunsch, dass da eine Alternative zu Ramelow letztlich zur Wahl steht. Ja, und natürlich haben wir dann so ein bisschen diese Alternative auch erzwungen. Und vielleicht hat sich mein Kollege Möller, den ich sehr, sehr wertschätze als mein Co-Landessprecher, mit dem ich seit vielen Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit pflege, vielleicht hat er sich da jetzt in Nuancen in der Wortwahl etwas vertan oder in der Euphorie vielleicht etwas überformuliert. Aber es macht keine Abstriche an der Tatsache, dass der Skandal eigentlich die Einmischung von Frau Merkel war.
Das nehmen wir so zur Kenntnis. Die Frage nach politischen Strategien, die drängt sich natürlich auch deshalb auf, weil Sie haben im April die Arbeit des Flügels offiziell für beendet erklärt. Da gibt es natürlich jetzt die Vermutung, also war das möglicherweise auch nur eine Strategie? Ist er denn wirklich aufgelöst? Denn natürlich geht es auch darum, einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entgehen, was die Gesamtpartei betrifft.
Nein, also nochmal, der Flügel ist historisiert worden letztlich. Der Flügel hatte seine Aufgabe
im Machtkampf. Historisiert im Sinne von, er ist Geschichte, er ist aufgelöst.
Er ist Geschichte, weil er aber auch seinen Auftrag mehr oder weniger verloren hat. Er hat in diesem Machtkampf um Lucke hat er eine wichtige Rolle gespielt. Er hat die Partei alternativ gehalten und hat verhindert, dass sie zu schnell ans Establishment andockt. Das wäre nämlich ein Fehler, meiner Meinung und der Meinung, glaube ich, auch der Mehrheit der Mitglieder. Ich habe diesen Schritt aber auch getan, um nochmal ein ultimatives Zeichen für die Einheit der Partei zu setzen. Mir wurde ja von parteiinternen Gegnern, so muss ich es ja leider formulieren, auch immer wieder der Vorwurf gemacht, ich würde die Partei spalten wollen. Das ist ja vollkommener Unsinn. Ich habe mich immer für die Einheit der Partei ausgesprochen. Ich habe immer gesagt, die AfD braucht eine möglichst weite Spannbreite. Wir brauchen Liberale, wir brauchen Konservative, wir brauchen soziale Figuren in unserer Partei. Natürlich vereint unter einem guten neuen Patriotismus, aber wir gehören alle zusammen. Nur dann wären wir Volkspartei. Und deswegen habe ich den Flügel auch aufgelöst. Dieses Zeichen der Einheit war mir wichtig.
Höcke, helfen Sie mir, wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen? Also man streitet natürlich über die Zahl derer, die sich zum Flügel zugehörig fühlen. Es gibt da verschiedene Ebenen, also den Kreis ganz vorne, den obersten Kreis und ganz nach unten durchdekliniert. Haben Sie dann die E-Mail-Verteiler aufgegeben? Sind Sie aus den Chatgruppen ausgetreten? Helfen Sie mir ganz praktisch, wie löst man was auf? Was es gar nicht gibt, wie Sie es immer darstellen.
Ja, das ist ja tatsächlich die Frage. Den Flügel gab es ja formal nie. Er war nie eine Organisation.
Letztlich und haben Sie dann jetzt aufgehört, sich zu treffen oder zu telefonieren? Wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen? Wie löst man den Flügel auf?
Also nochmal, der Flügel war eine Vertrauens- und Gesinnungsgemeinschaft. Wir haben uns einmal im Jahr vor allen Dingen zu einem großen Fest getroffen. Und das ist auch ganz wichtig, gerade für so eine junge Partei, dass man nicht nur hart arbeitet, eine Organisation aufbaut, permanent Wahlkämpfe führt, sondern dass man auch mal fröhlich zusammen ist, unbeschwert zusammen ist. Und das hat der Flügel geleistet. Und viel mehr war es natürlich nicht. Wir haben Freundschaften begründet. Und natürlich gibt es diese Freundschaften auch heute noch. Aber es gibt kein Netzwerk mehr oder so.
Ja. Sie haben gesagt, Gesinnungsgemeinschaft. Das heißt, diese Gesinnungsgemeinschaft ist nach wie vor in der AfD und aktiv?
Naja, die Personen sind noch in der AfD. Ich denke, dass sie ihre politischen Überzeugungen jetzt nicht abgegeben haben. Also so kann man das vielleicht einordnen.
Seit einigen Wochen sorgte die Personalie Andreas Kalbitz für großen Streit in der AfD. Und als sein Parteiausschluss damals erstmals öffentlich wurde, da haben Sie sich auch noch sehr deutlich hinter ihn gestellt, haben damals auch noch den Parteichef Meuthen dafür kritisiert. Seit Kalbitz körperliche Übergriffe bekannt geworden sind und auch nach dem Verfahren am Freitag, haben Sie sich nicht mehr öffentlich zu Andreas Kalbitz geäußert. Warum lassen Sie Ihren Verbündeten jetzt aktuell so im Stich, wo er sie ja braucht als starke Stimme der AfD?
Meine Meinung zum Fall Kalbitz hat sich nicht geändert, Herr Sänger. Ich halte den Ausschluss eines der erfolgreichsten Landes- und Fraktionsvorsitzenden unserer Partei für einen schweren Fehler. Das ist tatsächlich ein Novum in der Parteigeschichte der Bundesrepublik Deutschland, meines Wissens jedenfalls, dass ein so erfolgreicher Landes- und Fraktionsvorsitzender ausgeschlossen wird bzw. seine Mitgliederrechte verlustig geht. Ich halte das nach wie vor für einen Fehler. Nun hat die Partei, aber auch die Parteibasis zumindest, den dringenden Wunsch nach Ruhe und Frieden. Ja, dieses Land ist auf einer schiefen Bahn. Wir leben unter einer teilweise Aussetzung von Grundrechten. Die wirtschaftliche Stabilität unseres Landes ist gefährdet, massiv gefährdet. Wir müssen jetzt gucken, dass wir diese Partei wirklich als Alternative wieder stabilisieren und wieder mit starker Stimme und gemeinsam nach außen auftreten.
Und trotzdem will ich noch mal, weil es natürlich wichtig ist, auch für die Leute draußen zu wissen, was passiert in dieser Partei, denn nur dann können sie wissen, wen und was sie wählen, noch mal drüber sprechen, was in den vergangenen Wochen passiert ist. Andreas Kalbitz, Doris von Sein-Wittgenstein, dann Frank Pasemann jetzt jüngst. Das waren alles drei Flügelleute, die dann wegen parteischädigendem Verhaltens oder möglicherweise auch wegen Tweets dann eben aus der AfD ausgeschlossen worden sind. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Partei aktuell versucht, sich unliebsamer Personen zu entledigen. Mein Eindruck ist, was diese Grabenkämpfe angeht, da geht es in der AfD im Moment schlimmer zu als in anderen Parteien.
Naja, Herr Sänger, ich sag mal, Machtkämpfe sind leider so ein Teil des Funktionsmodus von Partei. Und das ist nicht nur ein Funktionsmodus der AfD, sondern von allen Parteien, die ich kenne. Das wissen Sie wahrscheinlich sogar noch besser als ich.
Zu denen Sie aber eine Alternative sein wollen, das ist das,
was mich so ein bisschen... Ja, Partei ist aber leider Partei. Wir sind tatsächlich in einem Selbstbeschäftigungsmodus drin. Wie gesagt, wir haben aus Thüringen heraus versucht, inhaltliche Akzente zu setzen, gerade jetzt in der Corona-Krise mit unserem Corona-Papier. Ich bedauere das auch sehr, dass wir in diesem Selbstbeschäftigungsmodus drin sind. Und es ist nicht meine Schuld und wesentlich die Ursache dafür. Aber es ist auch etwas, was ich grundsätzlich, auch an Partei kritisiere und bedauere. Deswegen ist auch gut, dass wir die Diskussion jetzt führen, dass wir vielleicht mal das Grundgesetz genauer lesen und die Vorgaben des Grundgesetzes umsetzen, auch in Bezug auf die Volksabstimmung auf Bundesebene. Wenn wir die nämlich haben, dann werden Partei weniger wichtig. Und ich glaube, das täte unserem Land gut.
Aber die Überwindung dieses Parlamentarismus, ich glaube, das ist eine Frage, die nicht alle so sehen, wie Sie das sehen. Die Frage, die sich aufdrängt, ist für mich noch, wenn Sie das Verhalten Ihrer Kollegen im Parteivorstand, im Bundesvorstand beobachten, erkennen Sie einen Kurswechsel in der Parteipolitik, was den Umgang mit möglicherweise sehr weit am rechten Rand befindlichen Akteuren angeht?
Nein, wir haben uns immer eindeutig positioniert. Wir haben Wahlprogramme, wir haben ein Grundsatzprogramm. Wir sind in dieser Partei vereint als Parteifreunde, um dieses Grundsatzprogramm in und in den Wahlprogrammen entsprechend umzusetzen. Das ist unser Auftrag, das verbindet uns und das wollen wir in Zukunft verstärkt wieder tun.
Und trotzdem noch mal meine Frage, diese Kursänderung, also man hat ja das Gefühl, dass tatsächlich jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Das, was Herr Meuthen früher nicht gemacht hat, wo er sich lange sozusagen hat treiben lassen und auch nicht so richtig eine Entscheidung gefunden hat. Jetzt kommen doch diese Parteiausschlussverfahren immer häufiger, immer näher auch. Und man hat das Gefühl, dass die Partei jetzt tatsächlich anfängt, so eine Art Brandmauer nach rechts aufzubauen, wenn man zumindest das liest, was in den Zeitungen steht. Was man da tatsächlich für ein Gefühl hat, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber welchen Eindruck haben Sie denn?
Also ich halte diese Parteiausschlussflut für einen schweren Fehler. Ja, das muss ich feststellen. Man löst Konflikte in der Partei eben grundsätzlich nicht über Parteiausschlussverfahren. Parteiausschlussverfahren sind ein Mittel jeder Partei, um wirklich querulantische Kräfte dann auch loszuwerden, die zu viel Energie binden. Wir haben in Thüringen nur ganz, ganz wenig Parteiausschlussverfahren exekutiert. Ich glaube, seit 2013 zwei Stück, weil ich immer versucht habe, wirklich mit Konfliktlösung, mit Moderation die Gesamtpartei hier am Laufen zu halten. Und das ist mir auch gut gelungen. Man kann anders führen. Man braucht nicht über Parteiausschlussverfahren zu führen. Ich halte das für hochgefährlich. Und ich glaube auch, dass die Parteibasis diesen Weg für falsch findet. Und jemand, der das so forciert, darf sich nicht wundern, wenn dann irgendwann die Konsequenzen von der Basis gezogen werden.
Ja. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die Wähler ganz offenbar jetzt unabhängig von, über welche Partei wir sprechen, das nicht gutieren, wenn es so eine Zwietracht in Parteien gibt. Zum einen spaltet ja nicht nur dieser Machtkampf die AfD aktuell, sondern eben auch diese parteiinternen, unterschiedlichen und eben auch wechselnden Positionen zu Corona. Sie haben für nächsten Samstag zu einer Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin aufgerufen. Und Sie tun das, das konnte man im Internet verfolgen, ausdrücklich eben nicht als AfD-Politiker Björn Höcke, sondern als Privatperson. Warum trennen Sie die Rollen da so streng?
Also ich finde es erstmal wunderbar, dass bürgerbewegte Menschen Grundrechte in vorbildlicher Art und Weise wahrnehmen. Und das tun die Querdenker, Demonstranten bis jetzt jedenfalls. In Berlin haben sie es beim ersten Mal auch gezeigt. Ich hoffe, dass es wieder so ist. Das ist ein Grundrecht, das da gelebt wird. Das finde ich prima. Ich habe immer gesagt, Partei ist nur Mittel zum Zweck. Partei darf niemals Selbstzweck werden. Ich habe schon seit Jahren immer wieder davor gewarnt, dass Parteien erstarren. Wir leben in einer Erststaaten-Parteiendemokratie. Das spüren immer mehr Menschen und sie sehen sich nach Veränderung, nach einer Verlebendigung dieser Demokratie. Unter Umständen über Volksentscheide auf Bundesebene. Und das sind jetzt besorgte Menschen aus allen politischen Lagern, die für ihre Freiheit auf die Straße gehen. Das finde ich prima. Ich finde es gut, dass Parteien da keine Rolle spielen. Und die Partei, auch die AfD, muss sich da zurücknehmen, auch wenn sie eine freiheitsliebende Kraft ist.
Ja, Sie sagen das aus Parteien. Ne? Also wenn man sich anschaut, wer sozusagen diesen Aufruf jetzt unterstützt aktuell, da ist der dritte Weg dabei, die NPD kompakt mobilisiert. Das sind schon eindeutig Publikationen und auch Parteien, die einem ganz eindeutigen rechten Lager zuzuordnen sind. Das ist natürlich auch die Tatsache, dass Sie dann mit denen Seite an Seite dort marschieren werden. Wie begründen Sie das und wie erklären Sie das?
Jetzt muss ich gerade an unsere großen Demonstrationen hier in Erfurt denken, die wir seit 2015, als die große Grenzöffnung von Merkel und Co. praktiziert worden ist und Millionen illegale Einwanderer ins Land gelassen worden sind.
Na, vielleicht können Sie auf die Beine.
Ja, ich komme sofort auf die Beantwortung der Frage, Herr Sänger. Ja, ich versuche nur Parallelen zu meinem Handeln und zu meinem Wirkungsbereich jetzt zu entwickeln. Wir haben damals auch die Straße als Transmissionsriemen unserer Botschaftsvermittlung entdeckt, notwendigerweise, weil wir im Parlament auch blockiert waren. Und natürlich ist so eine Demonstration offen für jeden. Offen für jeden, der sich an die Demonstrationsauflagen hält. Und Sie können auch nicht verhindern und vermeiden, selbst wenn Sie das Beste wollen, dass auch Gruppen und Personen dann sich solidarisieren oder sich dann gemein machen mit ihrem Anliegen. Das ist eben Demonstration. Das ist maximale Offenheit. Solange jeder sich an die Demonstrationsauflagen hält, kann man keinen den Zutritt zur Demonstration verbieten.
Und das ist auch gut so. Ich halte fest, dass Sie es also für akzeptabel halten, dort an der Seite von Leuten zu marschieren, die sich für den dritten Weg für die NPD und kompakt engagieren.
Herr Sänger, ich habe einen Aufruf gemacht, indem ich diese Demonstration für die Freiheit beworben habe. Ich stelle mich ohne Wenn und Aber auf die Seite der Freiheit und der Menschen, die für die Freiheit in Berlin auf die Straße gehen.
Und an die Seite derer, die möglicherweise nicht auf den Grundfesten der Demokratie stehen.
Ich habe meinen Aufruf klar formuliert, Herr Sänger. Okay. Kann jeder am Facebook
nachgucken. Keine Frage. Wir kamen tatsächlich auch von einer anderen Fragestellung, weil Sie natürlich zu Recht auch gesagt haben, so eine Partei, da reibt man sich, da gibt es Diskussionen. Ihr Parteichef Meuthen, um noch mal auf diese unterschiedlichen Positionen vielleicht auch zu sprechen zu kommen, weil das ja auch eine inhaltliche Frage ist. Meuthen hat gesagt, also jeder Corona-Leugner sollte sich mal auf seinen Geisteszustand überprüfen lassen. Also ich sag mal so, das sind Sie auf der einen Seite, Sie haben jetzt möglicherweise eine Demonstration, da sind Verschwörungstheoretiker mit dabei und Menschen, die Corona leugnen. Auf der anderen Seite haben Sie Ihren Parteichef Meuthen, der also den Geisteszustand überprüfen lassen will. Wohin tendiert die AfD denn jetzt, wenn es um eine klare Position zu Corona geht?
Also ich finde den Begriff Corona-Leugner tatsächlich stigmatisierend. Hm. Den muss man nicht gebrauchen. Und ich finde es auch nicht gut, wenn die Mainstream-Medien über Menschen, die sich Sorgen machen um die eingeschränkte Freiheit in diesem Lande und die vielleicht anderer Meinung sind, wissenschaftlich begründet, anderer Meinung, was diese Corona-Pandemie angeht, als Corona-Leugner, als Extremisten, manche sind ja jetzt schon Nazis, diffamiert. Das geht nicht.
Sie haben gesagt, wir leben Corona in einer ist vorbei. Ich habe am Wochenende ein Video gesehen, haben Sie mir erklärt, dass Corona vorbei ist. Gleichzeitig steigen die Zahlen weiter an.
Die Zahlen steigen nicht weiter an, Herr Senge. Ich muss Sie korrigieren. Also Zahlen sind ja viel im Umlauf. Mhm. Und wenn man den Faktencheck macht, dann wird man erkennen, dass wir im Augenblick etwa 100.000 Testungen am Tag in Deutschland haben. 100.000 Testungen. Der Standardtest, der durchgeführt wird, der hat eine Falsch-Positiv-Meldung von etwa 2%. 2% von 100.000 sind 2.000. Wie sind die Zahlen des RKI im Augenblick? 1.000. Wir haben wahrscheinlich statistisch nur den Ausfluss von positiv-falsch getesteten Menschen, Herr Senger. Wir haben, Corona ist vorbei.
Und Corona wird auch nicht wiederkommen. Anders, ne? Das RKI sieht das im Moment ganz anders. Und ich habe natürlich, weil ich das Argument auch schon gesehen hatte in Ihrem Video, was Sie am Wochenende veröffentlicht haben, mich nochmal damit beschäftigt. Tatsächlich ist es natürlich so, dass viel mehr getestet wird, ne? In der Tat.
100.000
am Tag. Aber die Zahlen werden natürlich auch ins Verhältnis gesetzt und bereinigt. Ne? Das darf man eben auch nicht vergessen. Und das passiert eben in vielerlei Hinsicht
nicht. Sie müssen aber auch sehen, wer positiv durch diesen Standardtest getestet worden ist, der von der Charité entwickelt worden ist, der ist ja nicht zwangsläufig krank. Der ist vielleicht mal vor einem halben Jahr mit dem Coronavirus in Kontakt gekommen. Vielleicht auch mit einer anderen Art von Coronavirus. Denn Corona ist schon seit vielen, vielen Jahren jedes Frühjahr bei dem Grippe-Cocktail dabei. Ja? Das heißt, wir wissen eigentlich sehr, sehr wenig. Und dafür, dass wir so wenig wissen, ist es eine unverhältnismäßige Politik, einfach Grundrechte außer Kraft zu setzen und einen Generalstreik von oben zu befehlen, der unsere Wirtschaft das gar ausmacht. Das geht
also
nicht.
So ein Generalstreik ist natürlich auch ein hartes Wort, das wissen Sie selber.
Ja,
also
wir haben keinen Politiker, Generalstreik. Ich muss auch mal zuspitzen dürfen.
Ja, das ist Ihnen an der Stelle zugestanden. Trotzdem muss man ja auch sagen, wenn man sich jetzt mal anschaut, in Deutschland trennt im August 59% der Deutschen halten die Maßnahmen für ausreichend, 28% gehen sie sogar nicht weit genug. Es gibt sogar eine Zahl, dass eine Mehrheit der AfD-Anhänger inzwischen ganz gut damit leben kann, Maske tragen zu müssen. Und bei all dem, was Sie sagen, ist natürlich so, dass wenn man sich die Grippe anschaut, die Influenza, die Sie ja auch gerne als Vergleich heranziehen, dagegen gibt es einen Impfstoff, es gibt Medikamente, das alles haben wir bei Corona noch nicht. Kurzum, das sind alles Standpunkte, die Sie da vertreten, wo man möglicherweise noch gar nicht das eine mit dem anderen vergleichen kann. Nicht jeder Vergleich ist dann auch hält Stand. Ne?
Herr Senger, ein Grippeimpfstoff.
Bitte?
Ein Grippeimpfstoff. Wie wirksam ist dann ein Grippeimpfstoff?
Das lässt sich schwer überprüfen, weil die Menschen, die geimpft sind, natürlich
jedes Jahr,
auch nicht sterben.
Ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Jedes Jahr kommt ein neuer Grippevirus in Umlauf, der mal mehr oder mal weniger Menschen tötet. Mhm. Corona hat im Augenblick in Deutschland 9.000 Menschen getötet. Das ist schlimm. Und jeder Mensch, der tot ist, ist einer zu viel. Gar keine Frage. Aber wir wissen auch, wir wissen erstens nicht, sind die Menschen durch Corona gestorben oder sind sie nur an Corona gestorben? Eine wichtige Frage, die geklärt werden muss. Und 2017, 2018 hatten wir 24.000 Grippetote, Herr Senger. Wollen wir denn nächstes Jahr, bei der nächsten Grippeepidemie, wollen wir denn wieder einen Lockdown und einen Shutdown machen? Übrigens kann man noch mal die Frage stellen, warum unsere Politiker immer in englischen Begriffen kommunizieren, wo wir doch in Deutschland sind. Ja, ist das verhältnismäßig? Ist die Aussetzung der Grundrechte verhältnismäßig? Nein, ist sie nicht.
Sind so nicht. Sie sitzen auch hier, wir haben alles, es ist alles gut. Also wir sitzen hier, wir reden. Es gibt die Möglichkeit, am Wochenende eine große Demonstration abzuhalten. Herr Höcker, also kurzum, ich weiß, Sie spitzen zu, ne? Aber wir müssen auch auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Und Fakt ist eben im Moment, dass diese zwei Dinge, diese internen Streitigkeiten und eben auch die unterschiedliche Haltung zu Corona dann doch in der AfD doch für Diskussionsstoff sorgen. Diese internen Grabenkämpfe und diese Position, Zwietracht und so weiter. Da hat Ihr Ehrenvorsitzender Alexander Gauland gesagt, die Partei dividiert sich auseinander und geht schwierigen Zeiten entgegen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Die Partei muss nicht schwierigen Zeiten entgegengehen. Sie sollte nicht schwierigen Zeiten entgegengehen, weil dieses Land sehr, sehr schwierigen Zeiten entgegengeht und wir die einzige Alternative zum Establishment sind. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die überwältigende Mehrheit der Mitglieder der AfD den alternativen Weg, den wir eingeschlagen haben, beibehalten will. Das ist die Grundfrage. Wir müssen uns auf dem alternativen Weg weiter befinden, um dieses Land wieder in gute Bahnen lenken zu können. Okay.
Sie stehen für einen Teil der AfD, der, so sagen es ja die parteiinternen Kritiker, auf gemäßigte Wähler abschreckend wirkt. Da hat beispielsweise der AfD-Chef aus Hamburg, Herr Derwolf, gesagt, Herr Höcke ist der König der Eigentore im Westen, macht er unsere Partei unwählbar.
Wer hat das gesagt?
Herr Wolf, der AfD-Chef in Hamburg. Konservative Politiker wie beispielsweise jüngst Herr Vogt hier hat eben ganz klar die Absage an eine mögliche Koalition auch an die Höcke AfD geknüpft, das also auch ganz klar mit ihrer Person verbunden. Und zudem droht wegen ihrer Position die Überwachung der Gesamtpartei durch den Verfassungsschutz. Herr Höcke, was glauben Sie, wie lange kann sie die AfD noch halten?
Also ich erteile auch Herr Vogt und seiner CDU eine Koalitionsabsage, genauso an der Merkel-CDU. Wir wollen gar nicht koalitionsfähig für eine Merkel-CDU sein, weil damit dem Land nicht geholfen ist. Herr Sänger, wir haben eine Bundesregierung, die gerade eben ohne Rechtsgrundlage fast 150 Milliarden deutsches Steuergeld im Rahmen einer Transferunion jetzt freigegeben hat für Südeuropa. Die ein funktionierendes Energieversorgungssystem einfach kaputt gemacht hat und dieses Land jeden Tag damit konfrontiert, dass wir einen Blackout haben. Diese Bundesregierung hat Millionen illegale Menschen ins Land gelassen, die nach Recht und Gesetz nicht hier sein dürfen.
Die Frage ist doch,
ist extreme Politik. Ich will auch auf Ihre Frage antworten. Das ist extreme Politik. Diese Regierung verstößt gegen Artikel 1, Artikel 16, Artikel 20 des Grundgesetzes. Diese Regierung müsste vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
Ich will Ihnen da nicht zu nahe treten. Sie machen natürlich ganz einfach Dinge.
Ich rede gerade über den Verfassungsschutz.
Aber ich habe überhaupt nicht nach dem Verfassungsschutz
gefragt. Doch, Sie haben mich damit konfrontiert, dass Sie mir gesagt haben, meine Partei wird eventuell vom Verfassungsschutz
beobachtet. Gut, dann will ich Ihnen dazu auch noch was sagen. Das ist hochinteressant, dass Sie es ansprechen. Ich wollte es an dieser Stelle nicht tun, aber ich werde es trotzdem tun, weil es natürlich so ist, dass es inzwischen einen Schriftsatz gibt, der ist am Freitag verwandt worden im Ausschlussverfahren gegen Andreas Kalbitz. Und das erste Mal überhaupt nennt die AfD den Verfassungsschutz selber als Quelle. Ja, sie führt sozusagen den Verfassungsschutz als Beleg an, nennt übrigens auch die Medien, die sie auch gern schelten, als Referenz, nämlich dafür, dass dem Herrn Kalbitz Fehlverhalten durch journalistische Berichterstattung objektiv nachgewiesen werden konnte. Kurzum, die eigene Partei bezieht sich inzwischen auf den Verfassungsschutz und auf die Medien als Referenzen. Und wenn man diesen Aufsatz liest, dann wird eindeutig, ich hatte Sie nach dem möglichen Kurswechsel gefragt, dass die AfD da möglicherweise jetzt doch anders vorgehen will, als sie das vor einiger Zeit getan hat. Und deswegen habe ich Sie gefragt, ob Sie der Auffassung sind, dass Sie noch lange haltbar sind in der AfD bei dem, was Ihre Partei intern tut. Das machen nicht wir als Medien, das macht nicht ich. Das ist eine Frage, die sich aufdrängt, wenn man das Verhalten des Bundesvorstandes ansieht. Bei der Abstimmung zur Frage, ob man mit diesem Schriftsatz zum Gericht gehen wird, waren Ihre Unterstützer Kupala, Brandner und Weidel verhindert. Sie waren nicht da und haben nicht mit abgestimmt. Andere könnten das deuten, als man hat sie im Stich gelassen. Wie bewerten Sie das?
Herr Sänger, wenn ich an Verfassungsschutz denke, dann denke ich an ein völliges Versagen im Rahmen des RAF-Komplex, Zellerloch. Ich denke an ein völliges Versagen im NSU-Komplex. Ich beantworte Ihnen doch jetzt die Frage.
Also in meinem dritten Versuch jetzt eine Antwort auf diese Frage
zu kriegen. Ich denke an das völlige Versagen dieser Behörde im Fall an Amis Amri, Breitscheidplatz-Terror. Das ist eine Skandalbehörde. Die darf
es geht um eine ganz andere Frage, Herr
Höcke. Ja, das ist völlig verrückt,
weil Sie grundsätzlich Medien immer Framing unterstellen. Und das, was Sie hier machen, ist Framing.
Ich komme doch gerade zur Antwort.
Die nicht
eine Rolle spielen.
Dann möchte ich von Ihnen eine Antwort haben auf die Frage, was glauben Sie, wie lange diese Partei Sie noch ertragen wird, wenn sie sich weiter so verhält wie in den letzten zwei Wochen?
Herr Sänger. Dieser Verfassungsschutz ist ein Regierungsschutz. Es ist eine illegitime Behörde in meinen Augen. Sie ist mit dem Rechtsstaatskonzept des Grundgesetzes nicht vereinbar. Und ich halte es für einen Fehler.
Ich nehme das so zur Kenntnis,
Herr Sänger, aber Sie haben meine Frage Fehler.
Nach vielmaligen Nachfragen
beantworte jetzt Ihre Frage. Ich halte es für einen Fehler, dass sich der Bundesvorstand bzw. die Mehrheit des Bundesvorstandes auf Verfassungsschutzquellen und auf etablierte Medien stützt. Es ist ein Fehler.
Das halten wir so fest. Genau. Es gab wieder viele Zuschauerfragen. Und eine davon von Clara Kessner, tatsächlich eine Dame, die sehr viele Fragen gestellt hat. Herr Höcke, wie wollen Sie die Rente mit Blick auf den demografischen Wandel sicherstellen, wenn Sie dafür die offensichtliche Lösung, in Klammern, die Migration von Fachkräften ausschließen?
Also, da muss ich korrigieren, dass wir ja leider eben keine Migration nach Deutschland von Fachkräften haben, sondern überwiegend leider von Sozialhilfeempfängern. Mittlerweile sind fast 50% der Hartz-IV-Empfänger in Deutschland Ausländer. Signifikante Anstieg dieser Zahlen seit 2015. Wenn wir eine bedarfsorientierte Einwanderung hätten, wäre das sicherlich eine Möglichkeit, zumindest kurzfristig Fachkräftebedarf zu korrigieren. Ansonsten haben wir ein umfassendes Rentenkonzept hier in Thüringen erarbeitet, mit dem wir die Rente zukunftsfit machen können. Das ist natürlich ein hochkomplexes Thema. Da würde ich die Dame bitten, sich einfach mal auf der Internetseite der Fraktion kundig zu tun.
Sie hatten da ja den solidarischen Patriotismus auch angesprochen. Genau. Und wenn man sich das jetzt natürlich anschaut, dieses Rentenkonzept, das hat sich durchgesetzt, maßgeblich Ihre Handschrift, das heißt also quasi weiterhin ein staatlich finanziertes Rentensystem. Genau. Das wird Geld kosten, das ist ganz klar. Gleichzeitig, ich habe mal im Parteiprogramm nachgeschaut, ausgerechnet nur der Thüringer Landesverband fordert 3 Staatsfonds, dazu dieses Rentenkonzept. Das wird teuer. Die Frage, die jetzt jeder Ökonom natürlich stellt, Höcke, wie wollen Sie das bezahlen?
Geld ist da, es wird falsch ausgegeben. Ich habe ja gerade schon erwähnt, 136 Milliarden Euro Transfer von Deutschland, netto von Deutschland in die südeuropäischen Staaten. Das ist Geld, wenn wir das nehmen würden und damit die Rentenversicherung stabilisieren würden, könnten wir im Durchschnitt etwa das Rentenniveau um 10% erhöhen.
Okay. Heike Woida hat uns geschrieben mit folgender Frage. Sie wollen mehr Pflegekräfte zur Verfügung stellen. Woher sollen die Mitarbeiter kommen? Und dann erklärt sie, eine Vielzahl ihrer Anhänger sprechen sich ja gegen Ausländer aus. Welche Menschen sollen diese Arbeit machen und wovon sollen die bezahlt werden? Also wer soll in die Pflege?
Also nochmal, wir sprechen uns nicht gegen Ausländer aus. Mhm. Wir haben sogar Ausländer als Mitglieder. Wir sprechen uns nur gegen eine Masseneinwanderung nach Deutschland aus, die unsere Sozialsysteme nachweisbar schwer belastet. Das ist doch ein entscheidender Unterschied, den ich auch mal hier feststellen darf.
Und wer soll es dann machen? Also wie wollen Sie es attraktiver machen,
dass
beispielsweise jetzt der 16-jährige Azubi sagt, Mensch, ich werde nicht Kfz-Mechaniker, sondern gehe in die Pflege.
Wir haben eine ganz, ganz schwere Lage in der Pflege. Meine Mutter war selbst viele Jahre in der Pflege tätig. Ich kenne die Situation in der Pflege. Wir müssen die Pflege attraktiver machen. Das ist auch von heute auf morgen nicht getan. Natürlich müssen die Löhne besser werden. Und natürlich müssen vielen Teilzeitbeschäftigten, die gerne Vollzeit arbeiten wollen, auch die Möglichkeiten gegeben werden, Vollzeit zu arbeiten. Auch da ist einiges, was man tun kann.
Noch eine Frage von Maren Pascal. Welche Maßnahmen wollen Sie auf Landesebene zur Eindämmung des menschengemachten Klimawandels und zur Abmilderung seiner Folgen, in Klammern Waldsterben, Wasserknappheit, Hitzerekorde in den Städten unternehmen? Und für welche Maßnahmen würden Sie sich dann auf Bundesebene einsetzen?
Ja, also die Energiewende, so wie sie veranlagt ist, ist eine Energiewende gegen die Gesetze der Physik. Sie wird scheitern. Ja? Und mit keinem Windrad wird das Wetter in Thüringen kälter werden. Ja, wir müssen einfach sehen, dass viele Klimaschutzmaßnahmen vollkommen ineffizient sind. Wir werden aus Deutschland heraus, selbst wenn wir auf Null gehen, was unsere CO2-Emissionen angeht, das Weltklima nicht retten. Deutschland ist zu 3% verantwortlich für die CO2-Emissionen in der Welt. Wir brauchen unsere Kohlekraftwerke nicht abschalten, wenn weltweit 1300 neue gebaut werden. Ja. Das wäre tatsächlich eine sehr, sehr unkluge Politik. Wir müssen uns jetzt einfach mal darauf einstellen. Vollkommen egal übrigens, ob dieser Klimawandel wirklich maßgeblich Menschen macht es oder nicht. Wir müssen gucken, dass wir für die Landwirtschaft wärmeresistentere Kulturen anbieten und entwickeln. Dasselbe gilt für die Forstwirtschaft. Da müssen wir müssen eine Kanalisation aufbauen, die auch mit Starkregenereignissen umgeht. Alles das sind Transformationsprozesse, die wir angehen müssen. Mhm. Egal, wie gesagt, ob das Klima tatsächlich durch den Menschen beeinflusst werden kann oder nicht.
Uwe Rech hat uns geschrieben, Herr Höcke, wie bewerten Sie die öffentlichen Berichterstattungen, hier speziell des MDR in Thüringen, im Zusammenhang mit dem Wirken als stärkste Oppositionspartei bei uns im Freistaat?
Naja, ich wünschte mir tatsächlich, und da hat der Fragesteller recht, dass wir öfter mal erwähnt werden, auch in den Medien. Beim MDR natürlich, aber auch bei den in Thüringen etablierten Printmedien. Ja, ich habe Ihnen gesagt, wir haben dieses große Corona-Papier veröffentlicht. Es ist kaum zur Kenntnis genommen worden. Wir haben in den letzten 2 Wochen 25 Pressemitteilungen geschrieben. Ich glaube, eine ist in einem Einzeiler aufgegriffen worden. Wir sind Oppositionsführer in Thüringen. Der Thüringer Wähler hat uns mit 23,4% in den Landtag gebracht und als seine Stimme auserkoren. Und wir kommen tatsächlich in den Medien, das ist aber nur mein subjektives Gefühl, relativ wenig vor.
Klar, also es gibt ja diesen Proporz, auf den achtet man natürlich auch. Und gerade als Partei, weiß ich, wird da auch mit der Stoppuhr geschaut. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, also Landtagsberichterstattung, ich glaube, das nehmen Sie auch zur Kenntnis, findet die AfD statt. Wenn es um Reaktionen auf DIMAP-Zahlen finden sie genauso statt. Es gibt dieses Sommerinterview. Und die Wahlberichterstattung, Sie waren bei Fakt ist aus Erfurt. Also kurzum.
Der MDR ist dann noch relativ gut, ist ja auch eine öffentlich-rechtliche Anstalt.
Helge, und dann gibt es noch einen letzten Komplex, der uns auch in diesem Jahr wieder extrem stark beschäftigt hat. Es gab wieder eine ganze Reihe an Fragen, ob Sie unter dem Pseudonym Landolf Ladig Artikel in rechtsextremen Zeitschriften veröffentlicht haben. Sie haben dazu natürlich letztes Jahr hier umfangreich zur Stellung bezogen. Wie sehr nervt Sie das, dass das so wabert immer noch, dass das so latent immer noch in der Welt ist, dass Sie möglicherweise vor Ihrer Zeit als Politiker publiziert haben unter Pseudonymen und das mit Texten, die möglicherweise rechtsextreme Inhalte haben?
Also das sind ja typische Trollfragen. Und ich kann mir schon vorstellen, wer jetzt am Rechner sitzt und diese Trollfragen in den Rechner reinklappert. Mhm. Ich habe dazu alles gesagt in den letzten Jahren, immer wieder. Und nochmal, Herr Sänger, vielleicht kommt mal irgendwas Neues, das würde mich dann interessieren. Im Augenblick habe ich tatsächlich das Gefühl, dass hier systematisches Mobbing betrieben wird.
Ja, mich überrascht das so ein bisschen, weil natürlich interessiert Sie das Neue. Ne? Und ich sage mal, Thorsten Heise, es ist relativ bekannt, der Verleger dieser Zeitschriften, in denen das publiziert wurde. Sie beide machen kein Geheimnis draus, dass Sie sich privat kennen. Gehen Sie da nicht mal aus Interesse hin und sagen, Mensch, Herr Heise, wer ist denn das jetzt? Also Sie könnten, wenn Sie es wüssten, ja selber aufräumen damit und dann würde Sie das nicht mehr so verfolgen.
Herr Sänger, dieses Land geht gerade vor die Hunde. Wir haben eine Aussetzung von Freiheitsrechten. Unsere Wirtschaft wird gegen die Wand gefahren. Die Identität unseres Landes wird durch millionenfache Masseneinwanderung gefährdet, ist gefährdet. Aber das sind die Themen, die die Menschen bewegen. Die Kurzarbeit bewegt die Menschen.
Aber Sie persönlich werden ja möglicherweise 5,6 damit immer wieder
Millionen Kurzarbeiter in Deutschland. Die Automobilzulieferindustrie, Herr Sänger,
steht
kurz vor dem Kollaps in Thüringen.
Das, sind doch
die Fragen, die Menschen beschäftigen. Ja? Und nicht irgendwelche uralten Geschichten, die ich schon tausendmal beantwortet habe.
Herrn Kalbitz ist das jetzt auf die Füße gefallen, seine Vergangenheit. Und deswegen ist natürlich klar, dass also bei jemandem, der so polarisiert wie Sie, dass das natürlich die Leute immer wieder auch nachfragen. Also kurzum, Sie könnten es ja ausräumen, indem Sie zu Herrn Heise gehen und sagen, wer ist denn das? Sie sagen es und dann ist es erledigt.
Ach, Herr Sänger, jetzt nochmal. Ich habe mich doch in den letzten Jahren immer wieder dazu geäußert. Irgendwann muss doch auch mal gut sein.
Okay. Ja? Also Sie werden das auch nicht weiter verfolgen jetzt? Also, weil Sie, also,
Sie können mich natürlich nächstes Jahr wieder fragen, wenn ich noch hier sitzen sollte. Ja. Aber ich kann Ihnen keine neuen Erkenntnisse vermitteln. Es tut mir leid.
Okay. Ich sage Dankeschön, Björn Höcke, dass Sie heute da waren, der Landes- und Fraktionsvorsitzende der Thüringer AfD. Und das war das 5. von 6 Sommerinterviews. Es geht nächsten Freitag schon weiter. Diesen Freitag dann wird der Ministerpräsident zu Gast sein, Bodo Ramelow. Und wenn Sie eine Frage an ihn haben, dann können Sie uns schreiben. Das Formular kennen Sie, mdrthüringen.de oder an sommerinterviews@mdr.de. Einfach eine E-Mail. Ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen eine schöne Restwoche. Machen Sie es gut. Tschüss.